Ja, und wir sind natürlich auch gespannt, was uns heute an Gottes Wort erreicht. Und so möchte ich lesen den Predigtext 1. Könige 18, die Verse 1 bis 15. Und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr der Dürre. Geh hin, zeige dich Ahab. Ich will Regen geben auf den Erdboden. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen. Die Hungersnot in Samaria aber war schwer. Und Ahab rief Obadja, der über das Haus gesetzt war. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Es geschah nämlich, als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, da nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie, je 50 Mann in einer Höhle, und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und Ahab sagte zu Obadja: Geh durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen. Vielleicht findet sich noch etwas Gras, dass wir Pferde und Maultiere am Leben erhalten können und nichts von dem Vieh umkommen lassen müssen. Dann teilten sie das Land unter sich, um es durchziehen. Ahab ging für sich auf einem Weg und Obadja ging für sich auf einem Weg. Und als Obadja auf dem Weg war, siehe, da kam ihm Elia entgegen. Und er erkannte ihn und fiel auf sein Angesicht und sagte: Bist du es, mein Herr Elia? Und er sagte zu ihm: Ich bin es. Geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Er aber sagte: Worin habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst, damit er mich tötet? So wahr der Herr dein Gott lebt, wenn es eine Nation oder ein Königreich gibt, wohin mein Herr nicht gesandt hat, um dich zu suchen. Und sagten sie: Er ist nicht hier. Dann ließ er das Königreich und die Nation schwören, dass man dich nicht gefunden habe. Und nun sagst du: Geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Und es wird geschehen, wenn ich von dir weggehe, dann wird dich der Geist des Herrn davontragen. Ich weiß nicht wohin. Wenn ich dann komme, Ahab zu berichten, und er findet dich nicht, wird er mich umbringen. Und dein Knecht fürchtet doch den Herrn von meiner Jugend an. Ist meinem Herrn nicht berichtet worden, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn umbrachte, dass ich von den Propheten des Herrn 100 Mann versteckte, 50 hier und 50 da, jeweils in einer Höhle, und dass ich sie mit Brot und Wasser versorgte? Und nun sagst du: Geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da, dann wird er mich umbringen. Elia aber sagte: So wahr der Herr der Herrscharen lebt, vor dem ich stehe, heute werde ich mich ihm zeigen.
Manchmal ist das Leben einfach sehr spannend. Und wir müssen im Leben viele Spannungen aushalten. Das ist auch das Thema: mit Spannungen leben und umgehen. In Johannes 17 haben wir das hohepriesterliche Gebet. Jesus betet dort, er spricht mit dem himmlischen Vater, und sein Anliegen sind die Menschen, die an ihn glauben. Was betet Jesus? Jesus betet, dass seine Nachfolger in dieser Welt ihren Platz sehen, dass sie im Glauben leben und dass sie lernen, mit den Spannungen in dieser Welt umzugehen. Und darum geht es ja in dieser Predigt. Und wir haben ja diesen Predigttext aus dem Alten Testament. Und ich glaube, wir können aus dem Alten Testament, aus diesen Situationen und Begebenheiten von Menschen, viel lernen. Nachdem König Salomo gestorben war, eine Zeit nachher, wurde sein Reich gespalten. Und das hatte Gott ihm auch angekündigt: Israel im Nordreich mit der Stadt Samaria und dann Juda im Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem. Und wir wissen auch, dass das Volk Israel von Königen regiert wurde. Es gab mal den Punkt, da haben sie gesagt, wir wollen einen König haben. Da waren sie nicht mehr zufrieden, dass es so lief, dass Gott sie regiert. Und dann kam das so, dass Gott ihnen Könige gab. Sie hatten 20 Könige. Und das Nordreich wurde regiert durch den König Ahab. Ahab, wir wissen das wahrscheinlich, war verheiratet mit der Isabel. Isabel, der Prinzessin von Sidon. Und das war damals, muss man sagen, so eine politisch motivierte Ehe, wie das damals einfach so war. Die Isabel, die war, ich möchte sagen, eine gottlose Frau. Sie rottete die Propheten Gottes aus. Und Ahab war keineswegs besser. In 1. Könige 6, Vers 30 bis 32, da lesen wir, Kapitel 16, Vers 30 bis 32, Ahab, er tat, was dem Herrn missfiel, und betete den Baal an. Er baute Baal einen Tempel, einen Altar, und ließ überall Aschera-Bilder aufstellen. Und wenn wir das in diesem Text zusammenlesen, im Zusammenhang lesen, so sehen wir, dass der Ahab also irgendwie so ein fieser Typ war. Ich habe zu dieser Predigt zwei Punkte. Und der erste Punkt heißt, wir müssen mit Spannungen leben. Man muss sich vorstellen, durch die Verehrung Baals wurde die Fruchtbarkeitsgöttin angebetet und verehrt. Und in dieser Spannung stand nun das Volk Israel. In dieser Spannung, den einen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs anzubeten oder sich diesem Baal dahinzugeben. Und wenn man sich mal überlegt, das waren 22 Jahre, ist Ahab König gewesen. 22 Jahre ist so eine Situation in diesem Land gewesen. Man muss doch auch als Vormerkung wissen, wenn wir mal überlegen später, wie Elia die Baalspriester ausrottete, was das alles dann für eine Vorgeschichte hatte, auch für das Volk Gottes, für das Volk Israel. Und es gibt ein Lied, da heißt es, überall, überall hat Gott seine Leute. Das kennen wir wahrscheinlich. Und in Israel wirkte einer von den Leuten Gottes, möchte ich mal sagen, der Elia. Der Elia bekam von Gott den Auftrag, er kündigte dem Ahab das Gericht an. Und interessant, wie dieses Gericht aussehen sollte. Gott entzog dem Land die Fruchtbarkeit. Sie beteten also diesen Baal an, diesen Fruchtbarkeitsgott, und er entzog ihnen jetzt die Fruchtbarkeit. Und das sollte so aussehen, es sollte 3,5 Jahre auf der Erde nicht regnen. Wir finden das auch im Jakobusbrief, können wir das nochmal nachlesen, dass das Gebet von Elia, wie er das erhört wurde. Und das bedeutete jetzt keine Frucht mehr, keine Ernte mehr und eine ganz, ganz schlimme Situation. Und wir müssen uns vorstellen, dass von den Auswirkungen des Gerichts, alle Menschen betroffen waren. Auch diejenigen, die Baal nicht anbeteten, auch die, die gläubig waren. Und so war es zu allen Zeiten. Christen sind auch von den negativen Folgen, des Gerichts Gottes betroffen. Wenn in irgendeinem Land, wenn Gott Gericht sendet, irgendeine Situation, sind Christen auch davon betroffen. Aber sie dürfen wissen, Jesus ist immer bei mir. Das darf ich wissen. Und er geht auch mit mir durch die dunkelsten Täler des Lebens. Ich habe jetzt mal so ein bisschen das Leben von David studiert, und als ich dann, wenn man das mal sieht, der sollte ja den Saul ablösen, der so viel Mist gebaut hatte. Und wenn man dann sieht, obwohl er schon zum König praktisch eingesetzt war, dauerte das Jahre, bis er wirklich sein Königamt einziehen konnte. König Ahab, das sagt uns die Bibel, er hatte einen Minister und der hieß Obadja. Obadja, ein Mann, der da einfach auftaucht, über den wir vielleicht selten predigen. Obadja war jemand gewesen, der passte sich nicht den gottlosen Gepflogenheiten in diesem Land an. Also er machte nicht mit bei der Verehrung Baals. Und diese Spannung musste er aushalten. Und wenn man sich mal die Zeit damals ansieht, dass während der Regierungszeit Ahabs, da wurde das Recht eines Einzelnen mit Füßen getreten. Ein Beispiel, es gibt viele Beispiele dort, die Isabel wurde von diesem Wahnsinn getrieben, dass sie sich gesagt hatte, ich will jetzt die ganzen Propheten Gottes ausrotten. Und das hat sie sich in den Kopf gesetzt und da hat sie die Macht gehabt und dann hat sie versucht, die alle umzubringen. Und das war eine ganz schwierige Situation. Und wie verhältst du dich da als gläubiger Mensch, wenn da so ein Unrecht geschieht? Das ist nicht immer so einfach. Man kann ja auch nicht immer was sagen. Oder man hat nicht die Gelegenheit, was zu sagen. Oder wenn man was sagt, dann ist man ja auch nicht mehr da. Obadja wagte es, gegen diesen Irrsinn anzugehen. Die Bibel sagt, er versteckte 100 Propheten und versorgte sie mit Brot und Wasser. Das hat er gemacht. Wie er das schaffte und dennoch seinen Pflichten im Palast nachkam, ohne aufzufliegen, das ist schon eine Spitzenleistung. Aber er hat es gemacht. Und ich möchte sagen, der Obadja ist ein Bild für Menschen, die in Spannungen leben. Er diente als Minister dem König, einem König, der durch sein gottloses Verhalten den Willen Gottes mit Füßen trat, der den Zorn Gottes mehr erregte als alle anderen Könige vor ihm, weil er eben so war, weil er eben so gottlos war, weil er immer gegen Gott und gegen das Gläubigsein, man würde heute sagen gegen das Christentum, gegen Jesus gewesen ist. Und da muss man sich mal die Frage stellen, auch wie wird dem Obadja wohl zumute gewesen sein, wenn er sich dann an seinen Schreibtisch da setzte und seine Erledigung machte und im Kopf immer drin hatte, was hier alles so abgeht. Ist gar nicht so einfach. In der Bibel werden uns Menschen gezeigt, die nicht zur Ruhe kamen, so auch Obadja. Sie mussten Ungerechtigkeit oder sie mussten Verfolgung ertragen. Aber sie wagten es, mit der Wahrheit Gottes ans Licht zu gehen, in irgendeiner Form. Und wenn wie Obadja, wo man sagt, hier, ich möchte jetzt gucken, dass ich da möglichst viele Propheten rette, sie sind gegen den Strom geschwommen. Wir wissen ja dieses alte Lied von früher, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, hat uns auch alle begeistert. Aber wenn man dann schwimmen soll, dann sind wir manchmal nicht so begeistert. Dann kommen wir manchmal ins Schwimmen. Ist nicht immer so einfach. In Spannungen leben, suchen wir uns nicht aus. Nicht freiwillig. Keiner von uns. Oder wer von uns hat das denn gerne, dass da so Spannungen kommen, die einen fast innerlich zerreißen? Ich denke, das ist nicht so. Und Jesus hat es uns gesagt, dass wir in dieser Welt die Spannungen aushalten müssen, hat er uns gesagt. Auch dieser Bibelvers, der dann da vorgelesen wurde, mit der Versuchung, ist oft ein hartes Leben, ist oft eine harte Prüfung, in der wir stehen. Und ich persönlich sehne mich viel lieber nach Harmonie und dass alles gut klappt und dass es alles gut läuft und dass man keine Widerstände hat, Ruhe und Frieden mit anderen Menschen und so weiter. Und ich kann eigentlich auf die ganzen Spannungen und Auseinandersetzungen und die theologischen Diskussionen, da kann ich eigentlich verzichten. Wenn man auch sieht, was heute alles so diskutiert wird und in Frage gestellt wird, was vor 10, 20, 30 Jahren noch das ganz Normalste war, wenn es um die Wahrheiten der Bibel geht. Wenn man das heute sieht, in welcher Zeit wir leben. Und das wird noch schlimmer kommen. Die Spannungen sind da. Die Spannungen auf der Arbeit, die Spannungen in der Schule. Und so vieles bedrückt uns. Andere wünschen uns Übles. Und die Spannungen gehen bis in unsere Familie, unsere Verwandtschaft und Beziehungen hinein. Ja, sie gehen bis in die Gemeinde und bis in den Alltag unseres Lebens hinein. Die Spannungen, die wir aushalten müssen. Ich möchte mal sagen, wenn wir das Evangelium von Jesus den Menschen bringen, dann stoßen wir immer mehr auf Ablehnung oder auf einen Nährboden der Gottlosigkeit. Wir leben in einer Zeit, wo nicht mehr viel Glauben vorhanden ist bei den Menschen, auch wenn sie religiös sind, wenn sie ihrer Kirche angehören. Wenn man versucht, mit ihnen ein Gespräch zu finden, ist meistens ganz, ganz wenig vorhanden. Wir leben in einer Zeit, wo Gesetze geändert werden und wo Sünde legalisiert wird. In dieser Zeit leben wir. Diskussionen über was ganz Normales, Natürliches, ne, wird debattiert in dem Bundestag, in den Regierungen, wo man Gesetze ändern möchte. Man redet uns ein, es ist viel besser, wenn dein Kind nicht bei seiner Mutter ist, sondern wenn es in den Kita-Platz kommt. Also das eine soll gar nicht kommen, das andere soll nur kommen. Also dass man beides stehen lässt, dass man die wählen lässt und so Sachen. Und wir leben in einer Zeit, wo es eine Vermischung zwischen Religionen immer mehr angestrebt wird. Eine Vermischung zwischen den großen Religionen. Wir glauben es nicht, aber das wird immer mehr kommen. Das ist nicht der, ich glaube nicht, dass es der Weg der Ökumene ist, es ist ein anderer Weg. Und da weiß man nicht, wie das ausgeht. Wir leben einfach in einer Zeit, muss ich mal sagen, wo wir lernen müssen, das Gottlose zu ertragen. Und dennoch als Christ zu überleben. Und das ist eine große Herausforderung, das lernen wir von Obadja. Das ist nicht einfach. Wenn wir das ganze Gottlose, das geht uns so gegen den Strich und wir können gegen vieles, können wir überhaupt nichts machen. Ich möchte mit einem zweiten Punkt, Hauptpunkt antworten, mit Spannungen umgehen. Ich denke, jeder von uns könnte hier von seinen Spannungen erzählen, die er aushalten muss. Jeder von uns, wenn ihr mal eine Bibelstunde oder einen Bibelkreis oder einen Hauskreis, wenn ihr mal über das Thema sprechen würdet, was habt ihr für Spannungen? Und da kann man ja offen reden und da will man mal merken, dass das viel, viel mehr ist, als ich heute hier sagen kann. Vielleicht ist es manchmal die Spannung der Krankheit, dass wir nicht wissen, wie es ausgehen wird. Ich weiß von einem Bruder, der hat der Arzt auf einmal gesagt, sie haben einen Tumor. Und das war so ein Riesending, was er da im Kopf hatte. Und man konnte ihm nicht sagen, wie das ausgeht. Ob er danach noch normal ist, ob er noch denken kann oder ob das alles anders ist und so weiter. Und er musste da reingehen, er musste das über sich ergehen lassen und so. Und er war dankbar, dass es nachher sehr gut ausging. Aber vorher weiß man das nicht. Diese Spannung muss man aushalten. Oder die Spannung der Beziehung. Wenn es manchmal in der Beziehung, in der Ehe kriselt, dass man sich fragt, kommt das wieder in Ordnung oder bleiben wir noch zusammen oder was weiß ich. Wir Christen sind auch diesem ausgesetzt, immer wieder. Oder die Spannung der Arbeit, da verlieren Menschen ihre Arbeit oder wissen nicht, ob sie sie verlieren, die Spannung aushalten, bin ich auch unter denen oder nicht. Die Spannungen, in denen wir leben, mutet Gott uns zu. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Mit äußeren und auch mit inneren Spannungen. Und hier in 1. Könige 18, die Verse 1 bis 3. Ich lese das nochmal. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr. Geh hin und zeige dich, Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria. Und Ahab rief Obadja, seinen Hofmeister. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Denn als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier 50, da 50, und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und Ahab sprach zu Obadja, wohlan, wir wollen durchs Land ziehen, zu allen Wasserquellen und Bächen, ob wir Gras finden und die Rosse, für die Rosse und Maultiere, dass wir sie erhalten können, damit nicht alles Vieh umkommt. Das war also so ziemlich am Ende der Zeit, nach der Trockenheit, dass man kaum noch Wasser hatte, dass man sich überlegt hatte, muss man das ganze Vieh jetzt schlachten oder was weiß ich, wie machen wir das jetzt? Das war eine ziemlich verzweifelte Situation. Und wir lesen aus diesem Text, dass der Ahab noch nicht wusste, dass Obadja diese Propheten versteckt hatte. Und Man muss sich die Frage stellen, wie konnte Obadja überhaupt, wie können wir diese Spannungen aushalten? Und dazu habe ich einfach mal nur zwei Hauptgedanken. Es gibt noch mehr und ich möchte nur diese zwei heute hier nennen. Der erste heißt, wir sollten wissen, wir sind am richtigen Platz. Vielleicht stellen wir uns die Frage, wieso Obadja an den Königshof kam. Ein Gottesfürchtiger bei Gottlosen. Was soll das eigentlich, ne? Ich meine, das kann man selber erleben, wenn man irgendwo auf der Arbeit ist und so, da ist das ja nicht so einfach, wenn man da ganz allein als Christ da unterwegs ist und sich so manches anhören muss, in manche Sachen hineingezogen werden soll, die nicht so ganz koscher sind, das ist nicht immer so einfach. Und ich denke, der Obadja war sicherlich ein tüchtiger und zuverlässiger Mann, auf den der König nicht verzichten konnte, auf den er nicht verzichten wollte. Das war sicherlich ein Grund. Wir haben das so ähnlich in der Bibel bei Daniel. Daniel, der auch so ein zuverlässiger Mensch gewesen ist am Hofe des Königs. Aber ich denke, ein zweiter Gedanke ist, bestimmt wollte Gott ihn da haben. Gott wollte ihn da haben. Das muss man sich mal überlegen. Obadja wusste, dass er am richtigen Platz war und dass er sich auf Gott verlassen konnte. Und das gab ihm auch die Kraft, weil er wusste, Gott hat mich hier hingestellt, die Kraft, keine Kompromisse zu schließen, zu machen und Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Als die Apostel einmal dem Hohen Rat vorgeführt wurden in Apostelgeschichte 5, da stellte man sie vor so eine Art Alternative, die keine war. Man sagt, ihr könnt über alles reden, was ihr wollt, aber sagt ja nichts mehr über diesen Jesus, zu keinem einzigen Menschen. Und sie wussten auch, das konnte auch ganz schön anders ausgehen, als es dann ausging erstmal. Und ich weiß nicht, ob sie lange überlegten, aber auf einmal sagen sie, urteilt ihr doch selbst. Ist es richtig, dass wir euch mehr gehorchen als Gott? Mit anderen Worten, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist nicht immer so einfach. Das kann man leicht predigen, aber du kommst in Situationen, da ist nicht so einfach. Und doch ist es richtig, dass wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich möchte sagen, was auch sehr wichtig ist für uns, bevor wir Entscheidungen treffen. Und das ist eigentlich so ein christlicher Gedanke, ob es mit dem Arbeitsplatz oder mit der Ehe oder mit der Familie, was bei sich zu tun hat, sollten wir dafür beten. Wir sollten Gott in unsere Entscheidung mit einbeziehen. Nicht erst nachher, wenn irgendeine Sache schief geht, was weiß ich, sondern bevor wir überhaupt diesen Weg gehen. Die Bibel sagt, wir sollen ihm unseren Weg anbefehlen. Und in dem Lied heißt es auch, befiehl du deine Wege. Treffen wir die Entscheidung mit Gott, dann fällt es uns leichter, darin zu leben. Und wenn wir Entscheidungen getroffen haben, ich weiß nicht, habt ihr schon mal Entscheidungen getroffen, die ihr bereut habt, wo ihr sagt, naja, vielleicht doch nicht und so, wo man sagt, jetzt schmeißt man das hin, dann muss man auch Gott um Weisheit bitten. Wie verhalte ich mich? Aber ich sage, es gibt so eine Art Grundsatz. Es gibt eine Ausnahme, aber es gibt einen Grundsatz. Wir sollten dazu stehen. Zu dem, was wir, diesen Weg, den wir gegangen sind, sollten wir dazu stehen. Zu unserem Partner, zu unseren Kindern, zu unserer Arbeit, zu der schwierigen Situation, dass man dafür betet, Herr, du hast mich hier hingestellt oder zeig mir was anderes. Mein Gott muss mir doch was anderes zeigen und nicht, dass man die Sache einfach hinschmeißt. Wir hatten jetzt so eine Situation im Hauskreis, da war jemand gewesen, der hat eine ganz schwierige Lebensphase hinter sich, auch Christ, ist so vom Glauben richtig weg gewesen. Und dann hat sich das alles wieder so schön eingespielt, so ein bisschen positiv, auch mit der Familie und mit der Ehe. Und er hat eine andere Arbeit. Und dann war das für ihn so gewesen, die Arbeit, das war so ein schweres Los, was er da getroffen hat. Er hat sich das anders vorgestellt. Als Krankenpfleger im ambulanten Dienst, da war alles so schwierig. Und Leute beschwerten sich über ihn, als er dann da, der macht da nicht richtig und dies und jenes. Ne? Und er stand unter dem Druck, auch gesundheitlich war er noch nicht so fit. Auch konnte er noch nicht so Spannungen aushalten. Und er hätte am liebsten die ganze Sache hingeschmissen. Ich weiß, wir hatten einmal im Hauskreis nachher diskutiert mit ihm darüber und was soll das Ganze und Gott hilft mir nicht und dies und jenes. Ne, kam das. Er wollte dann woanders hin, dort gehen und man hat ihn davon abgeraten. Auf jeden Fall haben wir dann dafür gebetet. Ich habe gesagt, beten wir doch dafür. Und dann dachte man ja, er macht das andere. Und eine kurze Zeit später haben wir erfahren, er hat dann gesagt, er hat sich entschieden, dabei zu bleiben bei dieser Arbeit. Ne? Und auf einmal lief das besser. Und jetzt Donnerstag im Hauskreis ist er da gewesen. Ne? Und ich merke einfach, wie dieser Mensch verändert wird. Wie er verändert, wie er anders wird. Wie er, selbstbewusster wird. Wie er auch schwierige Situationen ganz anders in den Griff kriegt, als das eben vor ein paar Wochen gewesen ist, wo alles wie eine Last war, wie eine schwierige Last, die ihn drohte zu erdrücken. Und das muss man einfach mal sehen. Es ist nicht immer einfach. Aber wir müssen auch lernen, zu Entscheidungen zu stehen, nicht gleich alles hinwerfen. Ne? Oder sagen, Gott, zeig du mir, was jetzt wirklich dran ist. Unser Leben ist spannend. Ich denke auch die Kinder, wenn die jetzt ihr Thema haben oder was die da machen, da ist Spannung. Spannung kann man positiv oder negativ sehen. Spannung kann auch etwas sein, auf was wir uns freuen. Also spannend ist zum Beispiel, wenn wir eines Tages sterben, dass wir dann beim Herrn sein werden, in der Ewigkeit, dass wir ewiges Leben haben, dass wir gerettet sind, dass wir vom Glauben zum Schauen kommen. Das ist spannend. Aber es gibt auch Spannungen im Leben, Höhen und Tiefen, Erfolg und Niederlage, dass man zwischen diesen beiden lebt, Anfeindungen unterschiedlicher Art. Und vielleicht stellt Gott uns an einen Platz, der uns nicht gefällt oder der uns nicht liegt. Ich habe gedacht, wenn ich irgendwo stehe an einem Platz, der mir nicht so gefällt und mir nicht so liegt, ist das nicht ein schweres Los. Gott hatte den Propheten Jeremia an einen Platz gestellt, der ihm nicht gefiel. Das, was der da predigen und verkündigen sollte, alles so negativ, Gericht Gottes und so weiter, das ist keine schöne Aufgabe, wenn die auf einmal alle gegen einen sind. Ist es nicht die Absicht Gottes, dass wir in der Familie, in der Ehe, im Beruf, im Ehrenamt, in der Gemeinde die Spannungen aushalten, unser Bestes geben, Gott die Ehre geben und Jesus fragen, was ist dran? Wir sind ja nicht von Sorgen und Nöten und Spannungen befreit. Das wird nie passieren, solange wir auf dieser Erde sind. Und wir können als Christen nur aus einer einzigen, ich möchte mal sagen, nur aus einem einzigen Grund die Spannungen aushalten. Ich denke, weil Jesus da ist und weil Jesus das so will. Weil er gesagt hat, das ist dein Platz, das ist deine Aufgabe, da sollst du Zeugnis sein. Das ist, wenn man das weiß, dann fällt es einem leichter. Jesus hat in Johannes 16, Vers 33 gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich denke, Jesus will sagen, in der Welt lebt ihr in Spannungen, da steht ihr in Gefahr zu verzagen und zu versagen und aufzugeben. Aber denkt daran, ich bin stärker als die Spannungen, mit denen ihr leben müsst. Mit mir werdet ihr die Spannungen ertragen oder werdet ihr es schaffen. Und ein zweiter Gedanke zu dem Hauptpunkt, wir müssen uns entscheiden, wem wir vertrauen. Das gehört auch mit dazu, wenn wir über Spannungen nachdenken. Wenn man sich mal überlegt, der Obadja, der hatte alles riskiert. Das konnte ihn Kopf und Kragen kosten, was der gemacht hat. Dann könnte man ja sagen, so, prima, jetzt ist aber genug. Und nun begegnet er rein zufällig dem Elia, der gerade zu dem König Ahab gehen wollte. Und der Elia sagt ihm, dass er zum König gehen soll und ihm sagen, dass Elia ihn sprechen will. Muss man sich mal vorstellen. Und dann kommen einem so Sachen durch den Kopf, wenn der Ahab jetzt irgendwie erfährt oder draufkommt oder draufkommen könnte, woher weißt du überhaupt, wo Elia ist? Da wurde ja steckbrieflich gesucht. Oder wenn das irgendwie rauskommt mit den ganzen Propheten, die er versteckt hat, ne, da verliert man ja leicht nicht nur den Kopf, sondern auch sein Leben in der damaligen Zeit. Und von dieser Aufgabe hat er Angst. Auf keinen Fall wollte er hingehen. Elia weiß nicht, was er da von mir erwartet. Aber diese Spannung musste er aushalten. Diese Spannung musste er aushalten. Gott erwartet von uns, manchmal Wege zu gehen, die uns Angst machen. Die einfach, wir denken, es geht über unsere Kraft, über unser Vermögen und so weiter, über das, was Gott erwartet, das manchmal von uns. Gott lässt uns, nimmt uns dann da nicht raus. Und das, was er erwartet, ist dann Vertrauen und den Glaubensschritt zu tun. Jetzt hatte natürlich der Obadja hatte natürlich die Möglichkeit, zwei Möglichkeiten. Zum Beispiel, du kannst glauben, die Spannungen sind stärker. Der König, der König Ahab ist stärker als Gott. Ne? Also eins von beiden. Du kannst glauben, die Spannungen sind stärker. Der König Ahab ist stärker als Gott. Oder du kannst glauben, der lebendige Gott ist stärker als die Spannungen und die vor dir liegende Aufgabe. Eins von beiden kannst du glauben. Entweder König oder das, was Gott dir aufgetragen hat. Und wir sehen dann hier, dass das Blatt sich wendet. Obadja geht zum König und überwindet so seine Angst. Man fragt sich, wie war das möglich? Wie ist das möglich? Wie kann man die Angst überwinden? Ich hatte manchmal, wenn ich so ganz neue Aufgaben übernommen habe, ich hatte mal, als meine erste Beerdigung gehalten habe, damals hat mich jemand angerufen und sagte, mein Vater ist gestorben, keiner will ihn beerdigen. Und dann hat er gelesen, dass es uns gibt in der Zeitung, ein Mitteilungsblatt, und dann können Sie meinen Vater nicht beerdigen. Ich habe noch nie eine Beerdigung gehalten. Und dann habe ich dann ihm zugesagt nachher, nach einem Hin und Her, und dann habe ich ihm zugesagt, und dann, als ich dann die Trauerfeier hielt und da stand und so, und dann war das so eine Spannung, die ich da ausgehalten habe. Es war nicht leicht, aber es war eine Erleichterung, als es nachher alles vorbei war. Es war eine richtige Erleichterung. Und davon habe ich gelernt. Aber was wichtig ist, 1. Könige 18, Vers 3 und 12 heißt es, und das ist wichtig, nicht wir sind wichtig, wie stark oder wie schwach wir sind. Und das ist wichtig, was da steht, Obadja fürchtete den Herrn. Und das sind Gegensätze. Der König Ahab, über seinem Leben stand, er tat, was dem Herrn missfiel. Und über dem Leben von Obadja stand, Obadja fürchtete den Herrn. Das sind zwei Gegensätze. Und da entscheidet sich alles, auch in unserem Leben. In 1. Könige 18, 15 lesen wir, Elia sprach zu Obadja, so wahr der Herr Zebaot lebt, vor dem ich stehe, ich will mich Ahab heute zeigen. Der Elia macht also hier eine ganz klare Aussage, es wird heute passieren. Es wird passieren. Und er sagt, er vertraute auf den Herrn Zebaot. Und Zebaot heißt Herr der Herrscharen. Jesus hat einmal gesagt, als er da verhaftet wurde und seine Jünger sich mit Schwert und alles für ihn einsetzten, und dann sagte er, wisst ihr, ich könnte meinen Vater bitten und er würde mir 12 Legionen Engel schicken. Steht das? Die Macht hat er gehabt. Die Macht hat er. Wenn wir in irgendwelchen Zwängen und Nöten sind, Gott hat die Macht, seine Engel zu schicken. Das ist nicht das Problem, dass Gott es nicht kann. Aber Gott bezweckt etwas damit, wenn er uns solche Wege gehen lässt. Und das hat den Obadja, möchte ich mal sagen, das hat ihn vielleicht überzeugt. Herr Zebaot, Herr der Herrscher. Ich glaube doch, der hat mich so durchgeführt. Der hat mir geholfen. Den ganzen Jahre hat er mir geholfen. In dieser gottlosen Umgebung. Ich habe meinen Glauben nicht verloren. Und darauf vertraut er. Und dann, im Blick auf unser Leben, ich denke, geht es nicht nur darum, ob wir Gott vertrauen wollen oder nicht. Es geht eigentlich darum, ob wir glauben, dass Jesus in uns stärker ist als die Spannungen, denen wir ausgesetzt sind. Fürchten wir uns zum Beispiel vor den Isabels und vor den Ahabs, wie die auch aussehen mögen, oder vertrauen wir Jesus? Wir wissen ja auch, dass der Elia so einen Riesensieg hatte. Ganz toll. Gott hat mit Feuer vom Himmel geantwortet und das Opfer weg, das Brandopfer weg, alles weg. Er hat sich bestätigt als der Gott. Und Elia hat so einen Sieg. Und dann kriegt er da so einen Drohbrief von der Isabel. Das war ja eine ganz raffinierte. Und dann hat sie ihm geschrieben: Elia, so wie du mit diesen Baalspriestern gemacht hast, die hat er umgebracht, werde ich auch mit dir tun. Kriegt er diesen Drohbrief. Und das war für ihn, da starrte er nur auf diesen Brief. Er konnte nichts anderes mehr denken und er rannte weg und war in Not und hat seelische, psychische Probleme, Depressionen gekriegt, wollte sterben und alles Mögliche. Wir sehen, was manchmal sowas auslösen kann in unserem Leben, ein Drohbrief, vielleicht ist es was ganz anderes, wie wir uns nur noch damit beschäftigen, wie nur das wichtig ist, nicht das andere. Und da müssen wir von wegkommen. Starren wir nicht auf die Isabels oder auf die Ahabs, sondern vertrauen wie Jesus. Es gibt Menschen, die haben Angst, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Sie versuchen, mit ihrer Schuld allein zurechtzukommen oder sie wollen sich den Himmel erkaufen. Aber Jesus sagt zum Beispiel, wenn wir ihm unser Leben nicht anvertrauen, werden wir die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Und wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn wir an Jesus glauben, muss man sagen, ist das Leben spannend. In jeglicher Hinsicht. Wir gehen manchmal durch das finstere Tal, wie David geschrieben hat, aber wir erleben unwahrscheinlich viel Gutes, ne? Wir können manchmal sagen, in einer ganz trostlosen Zeit, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das können Menschen nicht, die nicht glauben. Die haben nichts, die müssen sonst wohin laufen. Die Angst hat eine gewaltige Macht. Die Angst auch im Leben von Christen kann eine gewaltige Macht haben. Sie redet uns ein, Gott kann nicht helfen. Oder sie redet uns ein, wenn wir schon zum 24. Mal mit derselben Sünde hingefallen sind, das kann Gott nicht mehr vergeben. Sie redet uns ein, dass der Herr mich im Stich lassen wird. Oder sie redet uns ein, dass der Herr uns verlassen hat. Die Angst hat eine Macht. Sie redet uns ein, was alles passieren könnte, damit wir ja nicht diesen Schritt gehen, den Gott vielleicht für uns bereithält. Und der Obadja begreift, König Ahab und Isabel, sie sind eigentlich nur Gottes Werkzeug, mehr nicht. Und er begreift, wenn Gott mich sendet, und das müssen wir uns auch vor Augen halten, wenn Gott uns sendet, wird die Angst, die uns beherrscht, oder zu beherrschen versucht, die Angst, und wenn sie uns auch angreift, die Angst, wird diese Angst auch weichen können, dass er uns die Angst nimmt. Wir sollten den Spannungen nicht recht geben und ihnen nicht die Ehre geben. Wir sollten sie überwinden. Und wir können die Spannung nur überwinden im Blick auf den Herrn. Jesus fordert manchmal von uns Sachen. Mir fällt gerade ein, dann kommt die Situation, dass der Petrus da, ja komm, ne, übers Wasser läuft. Und er kann laufen. Aber nicht so lange. Er sieht die Welle, er bekommt Angst und geht unter. Und dennoch zieht der Herr ihn raus. Und das ist wichtig, auch wenn wir manchmal untergehen. Der Herr zieht uns raus. Wir sind sein Kind. Und er wird für uns sorgen, er wird für uns da sein. Und auch wenn es manchmal sehr spannend im Leben ist, wir überwinden das im Blick auf den Herrn. Wenn wir unseren Herrn ehren und fürchten, wenn wir ihm vertrauen mit dem Wissen, dass er uns den richtigen Platz an den richtigen Platz gestellt hat. Das ist mir wichtig, dass ich weiß, Gott hat mich an diesen Platz gestellt und deshalb kann ich mit Gott durch dick und dünn gehen. Ich rede auch manchmal mit Evangelisten auf der Evangelistenkonferenz, manchmal mit so großen Leuten, die da sonst wo stehen und so. Wenn man mal von ihnen hört, wenn man sich da mal unterhält, so von Prediger zu Evangelist, was für Spannungen die manchmal auszuhalten haben. Was da alles manchmal passiert, diese Spannung, ob das Geld eingeht, diese Spannung, dieses oder jenes, ne? Oder wenn sie angefeindet werden, ne? Das ist gewaltig. Aber lasst uns das mal so sehen als eine Herausforderung. Lasst uns diese Herausforderungen annehmen. Und da müssen wir mal sehen, Obadja war der Einzige, der vor Ahab hintreten konnte. Er war der Einzige. Und er macht es dann. Und was macht Gott daraus? Weil er gehorchte, wurde aus Obadjas Begegnung mit Ahab eine Begegnung, eine Gottesstunde, möchte ich mal sagen. Da hat Gott nämlich durch Elia nachher zu Ahab gesprochen. Und das ganze Volk hat sich nachher wieder zu Gott gewendet. Das ist eine längere Geschichte. Jesus sendet uns in diese Welt und will mit uns gehen in die vor uns liegende Woche. Er will mit uns gehen. Er ist nicht nur am Sonntag hier. Und er will mit uns gehen in unsere Familie, auf unsere Arbeit, in unseren Alltag. Er will mit uns gehen. Und ich denke, mit Jesus, mit seiner Kraft werden wir die Spannungen des Lebens aushalten, mit ihnen leben und mit ihnen auch umgehen lernen. Und dass wir einfach wissen, die auf den Herrn vertrauen, denen gibt er die Kraft und Zuversicht und Hoffnung dazu. Und das wünsche ich uns. Ja, das wünsche ich uns ganz praktisch, ne, für unser Leben, dass wir nicht immer Spannungen als etwas Negatives sehen und Situationen, die nicht so ideal sind, sondern dass wir sehen, Gott hat mich hier hingestellt, ne, und dass wir ihn darum bitten, dass er uns da durchführt und zeigt, was für eine Aufgabe wir haben. Das kann spannend sein. Amen.